Schnee in der Wiege lag, da war es schon zu sehen. Der wird so wunderschön, ach, Standbild aus Athen. Und so vergingen Jahr und Tag, der Sigi wuchs heran. Voll Neid war jeder Mann, das sagte man. Was kann der Sigi Wunder für, dass er so schön ist? Was kann der Sigi Wunder für, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigismund ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür?
Liebe Zumutungsgemeinde, Schönheit zieht, also viele Menschen an, lauter schöne Menschen hier, herzlich willkommen zu den ersten Zumutungen in diesem Jahr. Schönheit rettet die Welt. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie diese Überschrift zu diesem Gottesdienst gelesen haben? Vielleicht geht's noch? Angesichts der Weltlage wäre Ihnen Schönheit als etwas Rettendes wahrscheinlich zuletzt eingefallen. Das hat auch was von Weltflucht. Oder was um alles in der Welt hat Protestantismus mit Schönheit zu tun? Sowas gehört doch ins Reich der Heidi Klum, also ins Oberflächliche, ins Eitle. Im Glauben geht es um das Kreuz, um Sünde und um Vergebung. Oder Ihnen ergeht's wie mir, dass es Momente des Schönen gibt, die wie ein Zufluchtsort der Seele sind, die sich einmal inmitten der Turbulenzen unserer Zeit ausruhen darf. Nicht immer, aber doch oft oder wenigstens manchmal kann Schönheit mich retten, mich freuen, mich aufrichten, mich trösten. Etwas Schönes finden heißt etwas Besonderes wahrnehmen. Den Sonnenschneeglanz der letzten Tage auf einer winterlichen Landschaft, im Lauschen auf eine Bachkantate oder wie mir es jetzt gegangen ist, in den ruhigen Atemzügen eines kleinen Jungen, meines neuen Enkels, der auf meiner Brust eingeschlafen ist. Schön kommt von Schauen und etwas schön finden heißt dann intensiv schauen und staunen. Für einen Augenblick ist in diesem Moment etwas, ich bin ganz bei mir. Ich koste den Moment aus. Schönheit ist intensiv erfüllte Gegenwart. Es sind solche Momente, die meiner Seele gut tun. Sie bringen sie zum Leuchten, zum Vibrieren, zum Glänzen. Oder um mit einem alten Wort zu sagen, ich bin ergriffen. Da greift etwas nach mir, da erlebe ich im Schönen das Etwas, das jemand nach mir greift. Und ich sage ja. Ja zum Augenblick und dann auch ja zu Gott und zu dem Leben, das er mir geschenkt hat, so wie es ist. Gott ist es, der mir diesen Moment des Schönen schenkt, und sich mir durch das Schöne ins Gedächtnis einprägt. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen dieses Gottes, der uns die Schönheit seiner Welt täglich vor Augen stellt, der uns immer wieder aufs Neue staunen lässt und der uns in unsere Lebendigkeit lockt. Amen. Dich rühmt der Morgen. Schönheit rettet die Welt. Der russische Dichter Dostojewski hat diesen Satz dem Fürsten Myschkin in den Mund gelegt in seinem Stück Der Idiot. Schönheit, das ist für Dostojewski das Gegenteil von Nützlichkeit. Das Schöne ist einfach da. Wenn alles der Nützlichkeit unterworfen wird, so Dostojewski, dann wird der Mensch seiner Würde beraubt. Dann wird die Welt zur bloßen Ressource. Die türkis schimmernden Eisfelder Grönlands, die Kultur der Inuit, alles Staffage. Es geht um seltene Erden, um Gold, Diamanten und andere Bodenschätze. Und das ist die Logik der Nützlichkeit. In diesem Spiel werden uns zwei Rollen zugewiesen, wie wir der Welt zu begegnen haben, als Nutzer und als Verbraucher. Wir brauchen und wir verbrauchen. Staunen, betrachten, hingerissen sein kommt in diesem Weltkonzept nicht vor. Von Dostojewski wird erzählt, dass er einmal im Jahr nach Dresden gereist ist, um eine Weile vor der Sixtinischen Madonna zu stehen. Er liebte dieses Bild von Raphael. Und auf die Frage, warum er das tue, sagte der Dichter: Ich muss wenigstens einmal im Jahr zu einem Menschen aufschauen können, um nicht an mir selbst und an den anderen zu verzweifeln. Ich glaube, jede und jeder von uns hat seine eigene Sixtinische Madonna. Das kann ein Bild sein, eine Landschaft, eine bestimmte Kirche, ein Aussichtspunkt, das Gefieder einer Taube, ein Musikstück. Während der nächsten Musik bitte ich Sie einfach, gehen Sie doch mal zu Ihrer Sixtinischen Madonna und schauen, wo Sie da landen. Wenn Sie hinhören auf diese schöne Musik, Per il mio amore. Eine Art, auf Schönheit zu reagieren, ist Staunen. Erinnern Sie sich noch an Momente, wo Sie auf dem Rücken liegend den nächtlichen Sternenhimmel betrachten? Wir waren 14, der Charlie, der Wolfi, der Harald, der Sigi und ich. Es war die erste Freizeit mit der evangelischen Jugend in Kitzingen, Wandern durch den Bayerischen Wald, von Cham nach Passau. Übernachten im Freien am Waldesrand und in der Nacht einfach da liegen. Zuerst den Nachthimmel mit den Fernsehbildern von Raumschiff Orion abgleichen und dann ganz langsam verstummen und nicht aufhören können, in den Himmel zu starren. Eine ungekannte Weite zu spüren und eine grenzenlose Verbundenheit mit der Welt zu empfinden. Ich bin mir sicher, Sie kennen solche Momente. Ob in der Wüste oder auf dem Meer, habe ich diese Augenblicke immer wieder erlebt. Dieses ehrfürchtige Staunen über die Schönheit und Ordnung einer Welt, die die Griechen Kosmos nannten. Kosmos, die schöne Ordnung. Einer, der uns in seinen Filmen die Schönheit dieses Kosmos immer wieder vor Augen führt, ist der britische Tierfilmer David Attenborough. Für ihn ist Schönheit kein oberflächliches Dekor, sondern ein Tor zum Verstehen der Welt. Er zeigt in seinen Filmen die Schönheit von Tieren, Landschaften und ökologischen Zusammenhängen. Ein Vogelgesang, ein Käfer, ein Wald, alles ist schön, weil es sinnvoll eingebettet ist in die sinnvolle Ordnung des Kosmos. Attenborough zeigt atemberaubende Bilder dieses Kosmos, des blauen Planeten, die mich immer wieder aufs Neue staunen lassen. Und Staunen ist eine geheime Superkraft, hat die Wissenschaft jetzt festgestellt. Sie macht Menschen gesünder, klüger und geselliger. Wer staunt, verbindet sich mit der Welt und ihrer Schönheit. Das eigene Ego wird leiser und das ist das Anliegen von David Attenborough. Er will uns staunen lassen, ob all der Schönheit, die uns umgibt. Staunen, das heißt, wir erzeugen einen liebevollen Blick und eine liebevolle Bindung zu dem, was uns umgibt. Denn nur das, was wir lieben, sind wir auch bereit zu schützen. Wenn Korallenriffe sterben, verlieren wir nicht nur Arten, sondern eine unersetzliche Schönheit. Attenborough nutzt Schönheit ganz bewusst als Gegengewicht zur Angst. Nicht Panik soll uns verändern, sondern die Liebe zum Kosmos und zur Welt. Wir haben eine kleine Filmsequenz vorbereitet, der Tanz der Seepferdchen. Die hier drin sind, können das alle sehen. Die draußen sitzen, haben hoffentlich ein farbiges Liedblatt bekommen, wo sie die Schönheit dieser Seedrachen sehen können. Die außen sitzen, müssen jetzt einfach mal die Bewegung dazu denken, die hier und die Melodie dazu hören. Die hier innen sitzen, müssten mal ihren Blick zur Leinwand richten. Thank you.
Lobe den Herrn, meine Seele. Wie groß bist du, mein Gott. In Pracht und Schönheit bist du gekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Gegründet hast du die Erde auf ihren Fundamenten. Sie wird nie wanken, zu keiner Zeit. Wie zahlreich sind deine Werke, Gott. In Weisheit hast du sie alle gemacht. Und die Erde ist voll von deinen Gütern. Da ist das Meer so groß, so unermesslich weit. Dort wimmelt es von Lebewesen ohne Zahl, von kleinen und großen Meerestieren. Alle warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst zu ihrer Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du öffnest deine Hand, sie werden satt von deinen guten Gaben. Wendest du dich ab, erschrecken sie. Nimmst du ihnen den Lebensatem, so sterben sie und werden wieder zu Staub. Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Angesicht der Erde neu. Gott, freue dich an deinen Geschöpfen. Ich freue mich an dir, Gott. Segne du meine Lebenskraft. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Antje Wich, unsere Altdorfer Fotografin, kennt viele Gesichter, beruflich sozusagen. Als Fotografin hat sie einen ganz feinen Blick entwickelt und kann Menschen rauslocken, sich zu öffnen, um etwas von ihrer persönlichen Schönheit zu zeigen. Von daher freue ich mich, Antje, dass du trotz Grippe jetzt wieder so genesen bist, dass du uns zwei von deinen Porträts mal vorstellst. Eins haben sie im Liedblatt, das andere, die draußen sitzen, haben zwei, die können das nicht sehen, und sie sehen hier noch ein Porträt dann als Projektion.
Wenn jemand zu mir zum Fotografieren kommt, höre ich meistens den Satz: Ich mag mich nicht fotografieren lassen, bin ja nicht schön. Aber warum? Weil jeder Mensch ist schön. Auch die, die vielleicht nicht gerade das Schönheitsideal der momentanen Zeit verkörpern. Oder sind es dann genau die, die schön sind? Also die richtig Schönen. Oder was ist richtig oder was ist falsch? Aber das behalten wir mal so im Hinterkopf, weil jede Epoche hatte ja schon immer ihre Schönheitsideale und Vorstellungen, die meist im Wechsel der Jahrhunderte von einem Extrem ins andere rübergingen. Allein ich habe ja schon die 70er, die 80er, die 90er, die 2000er miterlebt, also mit meinen Schönheitsidealen, wo ich dann auch mit 100% und vollem Herzen immer mit dabei war. Ob es jetzt schön war oder nicht, aber ich fand es super. Mein Problem in den letzten Jahren, oder sagen wir mal schon fast Jahrzehnten, ist eigentlich: Was ist eigentlich momentan unser Schönheitsideal? Gibt es überhaupt gerade eins? Weil eigentlich ist ja alles erlaubt. Und dann die Frage wieder: Was ist eigentlich schön? Diese Frage, die stelle ich mir beim Arbeiten immer öfter. Die Mädchen, die werden immer hübscher. Da gibt es keine schiefen Zähne. Da gibt es keine abstehenden Ohren mehr. Da gibt es auch keine Pickel mehr. Da gibt es auch keine schmalen Lippen. Es scheint, dass jeder Makel eigentlich ausgestorben ist. Und komischerweise, die, die am perfektesten zu sein scheinen, das sind eigentlich dann die, die am meisten an sich rum zu kritisieren haben. An angeblichen Falten in einem absolut glatten Gesicht, an angeblichen Pickeln auf irgendwelchen pfirsichglatten Häuten. Sie meinen nämlich, sie müssen eine Rolle spielen, um schön zu sein, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und wenn das Außen endlich passt, dann hat man ja noch die Hürde mit dem: Wie schaue ich jetzt auf dem Bild, dass es passt? Oder was für einen Blick setze ich auf? Kennt jeder diese Selfie-Blicke? Ich versuche, den Menschen zu erreichen, den mit dem Herz, mit der Persönlichkeit, von dem gerade nichts erwartet wird, der auch gerade nichts sein muss, der auch nichts erfüllen muss, der einfach sein darf, und zwar er selbst. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber wenn Sie einmal aufgemacht haben, bei mir beim Fotografieren, dann habe ich den Fuß in der Tür. Und dann haben sie Spaß, meistens mit sich. Meistens erzählen sie mir dann auch von sich oder von ihren vermeintlichen Schwachpunkten. Dann zeige ich ihnen die Bilder, die ich mit meinem Blick gesehen habe. Und das ist sehr oft überraschend für sie. Und dann frage ich mich wieder: Wieso? Weil eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Sie schauen sich in den Spiegel in Erwartung, was die Gesellschaft sehen möchte. Ich schaue sie mit dem Herzen an und sehe die Seele, wenn sie es zulassen. Und nebenbei, es ist auch immer wieder bezeichnend, dass die Leute die Bilder gut finden, die sie als sogenannte Outtakes gelten. Also vorher gucken Sie sich die Bilder an, die inszeniert sind. Und da gibt es alles Mögliche zu finden, was man da dran. Und hier habe ich ein Doppelkinn und da glänze ich. Und das ist immer alles schwierig. Und dann kommen so ein paar Bilder dabei, wo ich einfach abgedrückt habe, wo ich mir gedacht habe, geil, ja, jetzt habe ich sie. Und dann gucken Sie sich die Bilder an und fangen voll zum Lachen an und sagen, oh, super, das Bild will ich haben. Und dann sage ich, hallo, du hast da ein Doppelkinn. Da sieht man, ja, aber das ist egal, das ist egal. Oh, das ist ja super, das Bild. So, also keine Inszenierung und auch mit geschlossenen Augen, es ist alles egal. Keine gerümpfte Nase, da stört auf einmal nichts mehr. Und warum? Weil sie da mit einem freudigen Herzen mit dabei sind. Weil sie da natürlich sind, weil sie da die Persönlichkeit im Endeffekt rauskommt. Und was ist dann der Umkehrschluss? Ist dann wirkliche Schönheit das mit einem Makel? Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Das ist ein schönes Zitat, leider nicht von mir, sondern von Coco Chanel. Aber ich finde, das ist sehr aussagekräftig. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, zwei Damen. Ich habe lange überlegt, was ich für ein Bild zum Thema Schönheit mir aussuche, wo ich mir gedacht habe, nehme ich eine Frau, nehme ich einen Mann, nehme ich eine Junge, nehme ich eine Ältere. Nicht das, was man eigentlich so erwartet von Schönheit im eigentlichen Sinn. Wenn ich ein Magazin aufschlage, dann ist es voll mit schönen Frauen, alle glatt, alle perfekt. Ich habe heute zwei Damen dabei. Mit der Dame habe ich lange gearbeitet. Die war auch sehr kritisch mit der Wahl von ihrem Outfit und mit ihrem Schmuck. Und, aber ich finde, dass die sie so eine tolle Ausstrahlung hat. Sie ist voller Falten im Endeffekt, das sieht man jetzt so gar nicht ganz nah, aber sie hatte viele Falten und hat das Leben mit im Gesicht mitgetragen. Und aber die ist schon so alt, dass sie sich auch überhaupt keinen Kopf drüber macht, ob jetzt jemand das toll findet, was sie anhat, oder ob sie das toll findet, was sie für Schmuck trägt, sondern sie hat zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Wich, mir gefällt es und ich fühle mich da wohl und ich fühle mich da, das bin ich, das bin ich. Und ich finde, dass man das auch sieht, dass sie eine Strahlkraft in ihrem Gesicht hat, in ihrer Ausstrahlung, ihre ganze Person, die sie einfach richtig schön macht. Und da ist es völlig egal, wie alt sie ist oder wie viele Falten sie hat. Dann kann man ja sagen, okay, die hat sich ja jetzt mal so richtig schön zurechtgezupft mit viel Schmuck und Make-up und so. Aber wobei, Make-up hatte sie eigentlich gar nicht, sondern es war wirklich eigentlich nur der Schmuck, den sie sich aufgelegt hat. Und dann habe ich aber noch eine Dame dabei, die im Endeffekt so viel Aufmerksamkeit, wie diese Dame sich jetzt um ihr Äußeres gekümmert hat, hat sich jetzt die zweite Dame, bitte, so eigentlich so wenig sich um ihr Aussehen gerade den Kopf gemacht. Das ist sozusagen meine Schwiegeroma und auf dem Bild ist sie 103 Jahre alt, ohne Make-up, ohne irgendetwas an sich gemacht zu haben oder sich einen Kopf gemacht zu haben. Und das finde ich so bezeichnend an diesen Bildern, weil da haben wir sie im Pflegeheim besucht. Die ist übrigens mit 99 noch zu Hause, hat sie noch alleine zu Hause gewohnt. Und da war ihr Enkel dabei und eine Enkelin und ihr Urenkel. Und ich finde, in diesem Gesicht spiegelt sich so diese Liebe und die Freude an ihrer Familie und die hat das Herz aufgemacht und strahlt einfach unglaublich vor sich hin, ohne, und das ist genau das, was ich meine, weil sie keine Erwartung mehr erfüllen muss. Sie muss keine gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen. Sie darf knitterig sein, sie darf faltig sein, sie darf ungeschminkt sein. Und genau das ist, was eigentlich unsere Herzen berührt, diese natürliche Liebe, die aus diesem Gesicht im Endeffekt rausstrahlt. Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu zu sagen, weil das ist das, was ich sagen wollte, dass keiner, also niemand, der Erwartungen erfüllen muss, sondern einfach so sein kann, wie er ist, strahlt einfach in dieser Schönheit vor sich hin. Ja, das wären meine Worte zur Thema Schönheit.
Schönheit und Fantasie spielen gerne miteinander, verabreden sich an bunten Häuserwänden, spielen Verstecken im Unkrautgarten oder unter knorrigen Olivenbäumen. Schönheit und Fantasie ruhen sich in sattroten Ackerfurchen aus. Sie wetteifern siegesgewiss in grandiosen Sonnenuntergängen. Also dann, wenn der Abendhimmel in einem gewaltigen Farbenspiel explodiert. die Schönheit, malt die abendlichen Glutmomente in den Himmel. Die Fantasie öffnet die Seele für Ahnung, Abenteuer und Risiko. Und manchmal schleicht sich die Makellosigkeit heran, findet sich atemberaubend, lächelt erwartungsvoll und hat keine Chance. Zu glatt, zu langweilig, zu unwandelbar befinden die Schönheit und die Fantasie und beide spielen alleine weiter. Ein Text von Gabriele Anim. Wir haben es gehört, dass Makellosigkeit und Schönheit miteinander wenig zu tun haben, aber doch in unserer Zeit viel zu tun haben. Erst heute können Ärzte mit Botox und Silikon operativ nachhelfen, wenn die Schwerkraft mit zunehmendem Alter über die Jugend siegt. Wir nehmen dabei Maß an Bildern, die sich wie Kletten in den hintersten Winkel unseres Unterbewusstseins reinfressen. Am schlimmsten finde ich wahrscheinlich meinem Alter geschuldet mittlerweile diese Bilder von Seniorenresidenzen. Fitte, grauhaarige Paare, die einen vitalen Lebensabend genießen, das hat was von einer Enteignung des Bildes für mich selber zu tun. Aber die Schönheit spottet der Makellosigkeit. Zu Beginn haben wir das Lied vom schönen Sigismund gehört aus der Operette Zum weißen Rössel am Wolfgangsee. Sigismund Sülzheimer, der schöne Sigismund, verliebt sich in das bildhübsche Fräulein Klärchen Hinselmann. Es ist ein makelloses Beautypaar, bis sich herausstellt, der schöne Sigi hat eine Glatze und trägt Perücke und Fräulein Hinselmann leidet an einem Sprachfehler und lispelt. Das Schöne ist nie makellos. In den letzten Jahren habe ich viele Zeit und Urlaube in Athen verbracht bei den alten Griechen und da habe ich einiges über Schönheit gelernt. Zu meinen Lieblingsmomenten gehören so warme Nächte im Hotel mit einem Blick von der Dachterrasse auf die beleuchtete Akropolis. Ich liebe diesen Blick auf den Parthenon, den berühmten Tempel der Stadtgöttin Athene. Das ist steingewordene Schönheit. Dieses Ideal von Proportion, Maß und Harmonie. Aber wissen Sie, wie dieses perfekte Aussehen zustande kommt? Es gibt keine gerade Linie an dem Bau. Alle Säulen sind in der Mitte dicker als oben und unten. Die Quader des Bodens fallen rechts und links ab um einen Meter. Wenn zwei Menschen an der Längsseite dieser Akropolis stehen, dann sehen sie sich nur bis zur Brust. Und hier zeigt sich für mich das Geheimnis wahrer Schönheit. Schönheit ist die Balance des Krummen und Geraden. So entsteht Harmonie im Bauen wie im Leben. Von dem bekannten Benediktinerpater Anselm Grün habe ich Folgendes gelesen. Die Schönheit des Menschen wiederherzustellen, sah Jesus als seine Lebensaufgabe an. Für mich war das ein vollkommen neuer Blickwinkel auf die Heilungsgeschichten der Bibel, mal unter diesem Aspekt Schönheit. Wie Jesus die Schönheit von Menschen herstellt. Lukas, der Evangelist, hat wie kein anderer der Evangelisten seine Heilungsgeschichten oft auf dem Sabbat verlegt. Seine Idee: Jesus stellt den Menschen wieder in seiner ursprünglichen Schönheit her, so wie Gott ihn am sechsten Tag erschaffen hatte. Durch die Heilung am Sabbat wird das Wort aus der Schöpfungsgeschichte Wirklichkeit. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr schön. Wir hören die Geschichte einer Heilung, wie sie von Lukas erzählt wird.
Als Jesus einmal am Sabbat in einer der Synagogen lehrte, war dort eine Frau. Seit 18 Jahren wurde sie von einem Geist geplagt, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr gerade aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr: Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und lobte Gott. Aber der Leiter der Synagoge ärgerte sich darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat heilte. Deshalb sagte er zu der Volksmenge: Es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. Also kommt an einem dieser Tage, um euch heilen zu lassen, nicht am Sabbat. Doch Jesus sagte zu ihm: Ihr Scheinheiligen, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke? Aber diese Frau hier, die doch eine Tochter Abrahams ist, sie darf am Sabbat nicht von dieser Fessel befreit werden? Als Jesus das sagte, schämten sich alle Gegner. Doch die ganze Volksmenge freute sich über die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte.
Schönheit beginnt manchmal leise, unauffällig, wie ein Atemzug. In dieser Geschichte ist die Schönheit keine Zierde. Sie steht nicht im Vordergrund, sie ist gebrochen, gebeugt, unscheinbar. Eine Frau, 18 Jahre lang kennt ihr Körper nur das nach unten sehen. Der Horizont ist ihr fremd geworden. Die Welt ist flach, der Himmel weit weg. Und doch, gerade hier beginnt die Schönheit. Jesus sieht sie, nicht weil sie auffällt, sondern weil sie da ist. Gesehen werden, das ist der erste Akt der Schönheit. Er ruft sie, holt sie aus dem Schatten und schon wird der Raum vollkommen anders. Denn wo ein Mensch in die Mitte tritt, beginnt Würde zu leuchten. Du bist losgemacht, sagt er. Nicht, du bist repariert. Nicht, du bist wieder brauchbar, sondern du bist frei. Und dann berühren Hände ihren Rücken, sanft, achtsam. Und der Körper erinnert sich an eine vergessene Wahrheit, dass der Mensch zum Aufrechtsein geschaffen ist. Sie richtet sich auf und mit ihr richtet sich die Welt ein kleines Stück neu. Augen treffen Augen, der Himmel spiegelt sich im Blick und Lob wächst, wo vorher Last war. Und das ist Schönheit. Nicht makellos, nicht perfekt, sondern aufgerichtetes Leben. Doch Schönheit irritiert. Sie stört Ordnung, die sich an Regeln klammern. Der Sabbat wird verteidigt, als müsse man ihn vor der Liebe retten. Jesus aber weiß, der Sabbat ist schön, weil er frei macht, weil er Menschen zurückgibt, was sie verloren haben: Zeit, Würde und Atem. Tochter Abrahams, sagt er, und macht aus einer gebeugten eine Trägerin einer großen Verheißung, eine Schöne in den Augen Gottes. Vielleicht rettet Schönheit tatsächlich die Welt, nicht die glatte, nicht die perfekte, sondern die Schönheit, die aufrichtet. Wo ein Mensch wieder gerade stehen kann, dort wird die Welt heil. Wo Würde sichtbar wird, dort beginnt Gottes Reich. Schönheit ist, wenn ein Mensch sich aufrichtet und Gott lobt, nicht weil alles gut ist, sondern weil er gesehen wurde. Amen. In deinen Augen. Wir singen. Noch einiges aus der Gemeinde. Kollekten, Gaben und Spenden vom 6. bis 12. Januar betrugen 396 Euro und die Kollekte des letzten Zumutungsgottesdienstes für das Frauenprojekt meiner Tochter in Uganda ergab 1219 Euro. Vielen herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für Paulinchen Initiative für brandverletzte Kinder bestimmt. Der Name Paulinchen erinnert an die bekannte Figur aus dem Struwwelpeter, die mit dem Feuer spielt und sich dabei schwer verbrennt. Die Geschichte macht eindrücklich deutlich, wie schnell Unachtsamkeit zu ganz großem Unglück führen kann. Es gehört immer noch zu meinen eigenen Horrorfantasien in der Kleinkinderzeit, dass ein Kind einen Topf mit heißem Essen oder Wasser von der Herdplatte zieht und sich verbrüht. Der Verein Paulinchen begleitet Kinder und Jugendliche, die durch Verbrennungen oder Verbrühungen schwer verletzt wurden und steht diesen Familien oft über Jahre hinweg zur Seite mit Beratung, Vernetzung und seelischer Unterstützung. Ich konnte das selber erleben, bei uns in der Gemeindeakademie im Tagungszentrum fand einmal im Jahr eine Freizeit für Familien mit brandverletzten Kindern statt. Und ich habe erlebt, wie wichtig und gut es für diese Familien war, zu sehen, es gibt auch andere, die mit diesem Schicksal umgehen müssen. Mit dieser Kollekte helfen wir, Leid zu lindern und Familien zu stärken und Kinder zu schützen. Nächsten Sonntag ist um 9 Uhr Gottesdienst in Eismannsberg mit Pfarrerin Voss Böschmann, um 10.30 Uhr Gottesdienst hier im Evangelischen Haus, ebenfalls mit Pfarrerin Voss Böschmann. Die nächsten Zumutungen, der andere Weg, Hoffnungsbilder aus Israel und Palästina, gestaltet von Günter Breitenbach, und die Musik machen Norbert Hiller und Uli Reuter. Hier um 10.30 Uhr im Schlossplatz am 22.02. im Februar. Hinweisen möchte ich noch auf eine Möglichkeit, die heißt Stabile Seitenlage. Wie ging das gleich nochmal? Es findet im Rotkreuzhaus ein zweistündiger Kurs zur Auffrischung Erste-Hilfe-Fähigkeiten statt. Da sind, glaube ich, zwei Plätze noch frei, und wer da Informationen braucht, findet die bei der Bärbel Reuter da. Da gibt es auch die Flugblätter. Lohnt sich, sowas wieder mal aufzufrischen. Kirchlich beerdigt wurden in der letzten Woche Elfriede Stadtkus, geborene Scharrer aus Altdorf, verstorben mit 62 Jahren. Helga Piepenbrink, geborene Hans Bauer aus Altdorf, verstorben mit 84 Jahren. Und Renate Koch, geborene Mederer aus Altdorf, verstorben mit 86 Jahren. Guter Gott, berge die Verstorbenen in deiner Liebe und schick gute Engel, um die Hinterbliebenen in ihrer Trauer zu begleiten. Amen. Wir wollen beten, und Sie bleiben bitte sitzen dazu.
Du Gott des Lebens, ich danke dir nicht nur für das Leichte, sondern auch für das Gebrochene, das dennoch leuchtet, für Gesichter mit Spuren, für Tage mit Rissen, für ein Leben, das sich nicht versteckt.
Du Gott des Lebens, ich danke dir für alle großen und kleinen Dinge, die meinen Tag Schönheit schenken, die mich lächeln lassen und dankbar machen, am Leben zu sein.
Du Gott des Lebens, nimm uns den Druck, schön erscheinen zu müssen. Gib uns den Mut, schön zu sein. Schön im Zuhören, schön im Zweifel, schön im Bleiben, wo Weggehen leichter wäre.
Du Gott des Lebens, wir legen dir diese Welt ans Herz. Wische den Schleier der Gier weg, die die Augen von Präsidenten verklebt. Senke Erbarmen ins Herz der Kämpfenden und setze dem Töten eine Grenze. Verleih du uns Frieden, Herr, gnädiglich. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir im Segen Gottes. Gott segne dich mit offenen Augen für das Schöne und einem offenen Herz für alles Lebendige. Erlasse dich Schönheit finden und selbst schön sein. Und so geht hin im Frieden des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Das Ansen flügen und das Innen summen, das Rücken stechen und das gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn.
Ja, ein herzliches Dankeschön, Uli Reuter und Wolfgang Völkel, für die wunderbare Musik. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du dich getraut hast zu sagen, ich gehe mal hier rein und mache das mit der Schönheit und den Bildern. Vielen Dank. Und auch dir, Freddy, vielen Dank für die Technik, dass es geklappt hat, dass wir was sehen konnten. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Bis demnächst vielleicht wieder hier.